Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld und willkommen Matthias von Hellfeld.
Willkommen Holger Klein.
Thema heute, das Müttergenesungswerk.
Da kommt dahinter so klanglich, müsste ich
wie
sowas kommen?
Das ist irgendwie so ein Ding, das, also ja. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das macht, aber irgendwie begleitet es mich mein ganzes Leben.
Ja.
Und in meiner wilden Zeit in den 1990er Jahren, da gab es in Köln einen so einen Pizzalieferanten, der extra für Kiffer Spezialpizzas gemacht hat, so mit Nutella und Butter und irgendwie sowas. Und den Laden habe ich als Kiffergenesungswerk bezeichnet. Daran erinnere ich mich noch.
Ja, ich, also aber liebe mehr? Gemeinde, ich bin bei solchen Erzählungen von Holger Klein, dem größten aller Podcaster, bin ich raus, weil ich das ablehne.
Ja, ich lehne das ab. Kategorisch lehne ich das ab.
Ich mache das nicht und ich möchte das auch nicht. Ich, ehrlich gesagt, als ich das Thema sozusagen bearbeitet habe, in Anführungsstrichen, habe ich gedacht, was ist das für ein krummes Wort? Müttergenesungswerk.
Ja, die Mütter,
das sagt
sind
doch
halt alle
kein
krank.
Mensch mehr heute. Oder ist irgendwie völlig aus der Zeit gefallen.
Es gibt doch so ein Ding, warte mal, wie heißt denn, das ist irgend so eine Versicherung, irgendwas mit Feuer, wie hieß denn das nochmal? Das ist noch so ein komisches Wort. Feuersozietät öffentliche Leben.
Ja, genau.
Vielleicht auch
aber
mal
das Müttergenesungswerk, das Müttergenesungswerk, das ist wirklich, also ich muss dann sagen, auch als ich das jetzt alles so gehört und gelesen habe, Chapeau, also wirklich Chapeau. Und ich habe natürlich angefangen, woher kommt das eigentlich alles und wo ist die Idee entstanden? Und da bin ich natürlich erstmal auf den Gründungszeitraum geguckt. Das war 1950, da ist das Ding gegründet worden, Ende Januar. Und die Frage ist natürlich, warum gerade dann? Und die lässt sich ja auch relativ leicht beantworten, weil wenn man überhaupt sowas gründen wollte, dann bestimmt zu dem Zeitpunkt, weil da war der Krieg gerade 5 Jahre vorbei und die Väter waren entweder im Krieg umgekommen, viele waren noch in Kriegsgefangenschaft, die Mütter mussten nicht nur die Kinder großziehen, das ist ja sehr oft so gewesen, dass Väter auf Fronturlaub dann Kinder gezeugt haben und ihre Kinder nie gesehen haben. Und die Mütter mussten alle Jobs von ihren Männern mit übernehmen und die Kinder großziehen und irgendwie versuchen, Lebensmittel zu kriegen, damit die ganze Familie was zu futtern hat. Und gleichzeitig sind die Frauen selber natürlich von diesem Kriegsgeschehen und von den Nachkriegswirren und Monaten und Hunger und Kälte und schreckliche Dinge massiv beeindruckt gewesen und massiv auch beeinträchtigt gewesen, sodass es irgendwie auf der Hand lag, dass man irgendetwas machen musste, um diesen Armen, muss man wirklich sagen, Müttern zu helfen, damit sie ihre Kinder irgendwie durchkriegen. Und da kam das Müttergenesungswerk ins Spiel. Und da gibt es eben zwei Personen, die man nennen muss, die sozusagen am Anfang stehen. Ich fange mit der ersten an, das war Antonie Nopitz. Mhm. Antonie Nopitz ist ungefähr in der Jahrhundertbeginn geboren, hat Nationalökonomie studiert, also eine ganz kluge, studierte Frau. Und die Frau Nopitz war bis 1933 Dozentin in einer Fachschule für Frauen. Aber da wurde sie entlassen, jetzt nicht weil sie Jüdin war oder weil sie irgendwie politisch inkorrekt war, sondern weil sie irgendwie ziemlich unkonventionell offenbar war. Und hat dann gesagt, okay, wenn ich hier jetzt also nicht mehr als Dozentin arbeiten kann, dann baue ich mir mein eigenes Institut zusammen. Und das hat sie auch tatsächlich im gleichen Jahr gemacht, und zwar ein Institut mit Bildungsangeboten für Frauen. Wir reden vom Jahr 1933.
Klingt ein bisschen wie der Letteverein in Berlin.
Ja, das nannte sie den Bayerischen Mütterdienst. Auch das finde ich
interessanter Name, ja.
Ja, da habe ich auch
liefern gedacht. Sie auch Mütter?
Ja, genau. Wer um Himmels Willen kommt auf diesen Namen? Aber damals war das eben so. Mhm. Und insofern, diese Frau Nopitz, die hat mir im Laufe der Recherche wirklich höchsten Respekt abgefordert, weil die Nazis haben natürlich probiert, diesen Bayerischen Mütterdienst in irgendeine NS-Organisation einzubauen. Also irgendein, keine Ahnung, Mutterdienst Deutschland oder keine Ahnung, NS-Frauenschaft, was es da alles gab. Und da hat sie aber wirklich sich ziemlich standhaft geweigert und hat tatsächlich auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit entwickelt und hat gesagt, nein, das ist also eine christliche Organisation. Und das hat mit euch nichts zu tun. Und es ist irgendwie gelungen, dass sie tatsächlich die ganze Nazi-Zeit über mehr oder weniger unabhängig geblieben ist. Und es ist ihr wirklich gelungen, die NSDAP und Nazis aus ihrer Organisation aus ihrem Institut rauszuhalten.
Das ist ja unvorstellbar eigentlich.
Unvorstellbar. Ja. Aber im Gegenzug hat sie natürlich dann keine, ich sag mal, antifaschistische Propaganda da machen dürfen und hat auch nicht gemacht, sondern war tatsächlich auf den sozialen und christlichen Aspekt ihrer Arbeit beschränkt. Und da hat dann der NS-Staat gesagt, na gut, also das wird einen Riesenaufstand geben, wenn wir das jetzt verbieten oder sowas. Das war ja so ähnlich auch mit der evangelischen Kirche. Da hat es auch immer riesiges Theater gegeben, wenn man dagegen vorgegangen ist. Und mit den deutschen Christen hat das nicht so richtig funktioniert und so. Also das war, da ist sie offenbar irgendwie mit untergeschlupft. Das ist die eine Frau, die wirklich, ja, die ich wirklich sehr beeindruckend finde. Und die zweite ist Elli Heuss-Knapp. Elli Heuss-Knapp, auch so um die Jahrhundertwende geboren. Und zum Zeitpunkt der Gründung des Müttergenesungswerkes war sie die Ehefrau vom ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. So, und bevor sie das war und bevor das Müttergenesungswerk gegründet wurde, hat sie schon eine sogenannte Fortschrittsschule für Mädchen in Straßburg gegründet, wo sie im Übrigen auch geboren wurde. Also sie ist sozusagen auf der Linie zwischen Frankreich und Deutschland geboren. Sie hat Volkswirtschaft studiert und Vorträge zu politischen Themen gehalten und war so eine sehr politisch denkende Frau und hat sich sehr stark engagiert auf der, ich sag mal, liberalen Seite des Liberalismus. Das klingt zwar ein bisschen blöd, aber es gab ja die nationalliberale Seite und es gab eben die Liberalen, das war die Demokratische Volkspartei zum Beispiel, oder die Linksliberalen, die Deutsche Demokratische Partei. Da war sie also sehr engagiert und hat dort natürlich auch Theodor kennengelernt und später waren dann beide in der FDP und da hat sie auch für die FDP sich engagiert. Also sie war so eine politisch denkende First Lady, die First Lady, kann man fast sagen. Und die wird weitestgehend unterschätzt. Also wenn man so sich fragt, so wer war eigentlich Elli Heuss-Knapp, dann so, ja, das war die Frau vom Bundespräsidenten, wenn man das überhaupt weiß.
Wird genau, ja.
Ja, aber es wird niemals jemand auf die Idee kommen, das war eine unglaublich kluge Frau. Und das war sie wirklich. Sie war eine extrem kluge Frau. Sie war sehr engagiert. Sie war eine fortschrittliche, liberale Person. Hat auch am Anfang in der FDP, da gab es ja auch zwei Flügel, bis es zum Jungtürkenaufstand kam.
Jungtürkenaufstand, okay.
Ja, das hieß so, Jungtürkenaufstand. Okay. Gerhard Rudolf Baum und der Hirsch waren dabei und sowas. Gegen Mende ging es damals. Das war so ein, ja, wir haben den immer als Nazi bezeichnet. Das ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen pubertär gewesen, aber jedenfalls jemand, der sehr auf den nationalliberalen Flügel guckte. Also am Anfang war also Theodor Heuss und seine Frau, die waren also nicht auf dieser Seite, sondern sie waren tatsächlich bei den guten Liberalen, sage ich jetzt mal, also und haben eben ja das die Bundesrepublik sehr mitgeprägt. So, und jetzt sind wir wieder 1950 und wir stellen uns vor, dieses Land hat den Krieg gerade, ich sag mal, überwunden. Wenn man sich so Fotos anguckt aus dem Jahr 1950, das ist immerhin schon 5 Jahre nach Kriegsende oder 4,5, dann sieht man sehr oft freigeräumte Straßen, wo also schon wieder Straßenbahnen teilweise fahren und wo Busse oder Autos oder sowas rumgurken oder Pferdefuhrwerke. Und rechts und links türmen sich noch so Schutthalden auf. Also sozusagen der Bürgersteig war eine Schutthalde, aber die Straße war befahrbar. Und die erste Regierung wurde 1949 gegründet unter Konrad Adenauer als ersten Bundeskanzler. Und die hatten die Priorität natürlich gesetzt auf im Grunde genommen 3 große Dinge. Das war Wohnungsbau, Infrastruktur und Ernährung. So, und in dieser Dreieinheit sozusagen findet diese Gründung statt. Und zwar von Frau Nopitsch mit Frau Heuss-Knapp. Und die sagen, das Wichtigste ist, dass wir versuchen, den Frauen alleine, also ohne ihre Kinder, eine Zeit zu geben, in der sie sich erholen können. Sie brauchen meistens so ein bisschen medizinische Versorgung, aber der eigentliche Punkt war Erholung, also Stressbefreiung. Mal kein Kindergeschrei, mal kein Stress, wie kriege ich heute was auf den Tisch oder wie kann ich heute heizen, sondern in Ruhe irgendwo sein und wieder Kraft schöpfen und selbst aufgepäppelt werden. Und
die haben die Kur erfunden.
Ja, das ist so eine Art Kur gewesen, das stimmt so. Es gab aber jetzt keine Heilanwendungen in dem Sinne. Also jetzt nicht, ja, wie soll man sagen, also ich sag mal, wo du heute in irgendwelche Dampfbäder kletterst oder so, das war da nicht. Und wir haben in der Sendung dann einen Auszug von so Tagebüchern einer Heimleiterin entdeckt und auch dann vertont. Und die sagt, also heute mache ich mal den Frauen eine ganz besondere Freude von unserer Seite. Es gibt für jeden heute Morgen ein Lächeln und ein Frühstücksei.
Donnerwetter, also.
Ja. Genau, aber red von 1950. Damals noch
was Besonderes, ne?
Aber hallo. Ja, das
also zumindest das Ei, das Lächeln.
Ja, das Lächeln konnte man so machen, aber das Frühstücksei. So, und dann wird so geschildert, dass die Ärzte, die daran teilhaben, die haben gesagt, wir müssen denen eigentlich die Lebenskraft zurückgeben. Wir müssen den Frauen ihnen einen Weg ebnen zu sich selber wieder, um in dieser Situation, die für uns, wir beide sind ja Wohlstandskinder, sitzen mit Chips und Bier in der Hand auf dem Sofa und gucken uns einen Film an. Ja, wir können uns das nicht vorstellen. Und trotzdem haben die da unendlich viele Kinder hochgepäppelt und haben gleichzeitig noch die Straßen mit freigeräumt und sind arbeiten gegangen und haben alles irgendwie hingekriegt. Und zwar ohne Männer. Und als die dann zurückkamen, die Männer, haben die dann gesagt, jetzt nehme ich wieder meinen alten Platz ein. Und dann haben die Frauen gesagt, nee. Ich möchte das aber nicht. Ja. Also, ja, und das war ja eine Totalkatastrophe.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch fürchterliche Auseinandersetzungen gegeben haben dürfte damals, ja.
Grauenvoll, weil also man muss sich wirklich das so vor Augen halten. Als immer mehr Männer im Krieg waren, wurden die Frauen in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Mhm. Da mussten die Patronen drehen. Und das ist eine Knochenarbeit gewesen. Da mussten die richtig schwere Sachen schleppen und du bist hinterher körperlich komplett im Eimer gewesen. Mhm. Dann sind die Männer entweder gefallen oder kamen nicht sofort zurück. Und dann waren wieder Jobs zu besetzen, haben wieder Frauen gemacht. Und dann kommen die Jungs zurück und sagen, jetzt mache ich das aber wieder.
Genau.
Und dann
haben die gesagt, jetzt muss die natürliche Ordnung wieder hergestellt werden.
Genau. Ja. So, und um das mal zu verdeutlichen, habe ich mal so rausgeguckt, wie so damals die, ich sag mal, Sozialstruktur oder was so an sozialen Problemen waren, so ein paar Zahlen. Es gab in der Bundesrepublik seinerzeit 10,6 Millionen Wohnungen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel es heute gibt, aber
es gibt 30 Millionen Haushalte, ja, ich vermute mal. Ja.
Wird es auch so 15 Millionen sicher geben. Von diesen 10 Millionen waren 4,6 Millionen entweder komplett im Eimer, also nicht mehr vorhanden, oder schwer beschädigt, also nicht bewohnbar. Überleg dir mal, 4,6 Millionen Wohnungen, aber Leute, die in diesen Wohnungen leben, die standen noch da. Also die gab es noch. Dann gab es 14 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, die als Kriegsversehrte galten. Das waren Leute, die, keine Ahnung, einen Gliedmaßen verloren hatten, die traumatisiert waren, die in einer anderen Weise schwer verwundet waren, Brandverletzungen. Da gab es ja die schlimmsten Dinge. Die mussten versorgt werden. Bis 1950, also die ersten 5 Jahre nach dem Krieg, sind 8 Millionen Vertriebene in die Bundesrepublik mehr oder weniger eher schlecht als recht integriert worden. Also wir sagen immer, das war die größte Integrationsleistung der Bundesrepublik. Ja, das stimmt.
Frag mal meine Mutter.
Ja, aber das war nicht immer freundlich.
Also ich sag ja, frag mal meine Mutter. Also was
ich wollte
Geschichten
sagen,
erzählt. Also meine Mutter ist ja Ostflüchtling gewesen damals.
Ja.
Die erzählt exakt die Geschichten, die dir ja beliebige, was weiß ich, Syrer, irgendwelche Flüchtlinge heute erzählen. Exakt dieselben. Es ist übrigens, kleiner Faktencheck, zum Jahresende 2022 gab es in Deutschland rund 43,4 Millionen Wohnungen.
Wow. Mhm. Ja, gut, da ist ja auch der Ostteil dann dazu.
Ja.
Also, okay. Aber trotzdem, das ist natürlich viel, viel mehr. Wir sind ja auch jetzt wieder mehr Menschen als damals. Aber trotzdem, das ist ein großer Anteil sozusagen, war wirklich kaputt. Und ich erinnere mich noch, ich habe das mal irgendwo gehört in einem O-Ton, eine der ersten Bundestagsreden von Konrad Adenauer. Die hat mir auch sehr viel Respekt abgenötigt, weil dieser alte Mann hat dann gesagt, ich pack das jetzt an, also ich mach das jetzt. Und dann hat er so erzählt, was alles im Argen ist. Also da liegen die Schuttberge noch rum, da müssen wir Wasserleitungen machen. Und da, ja, das gab's alles nicht. Beziehungsweise es gab's natürlich schon, aber es war kaputt. Und dann Stromleitungen mussten neu gelegt werden. Ich weiß, dass man in Köln, die auch nicht ganz unbekannten Stadt, überlegt hat, ob man rund sozusagen vom Dom und Hauptbahnhof, die liegen für die Nicht-Kölner relativ nah beieinander, also Luftlinie, sage ich mal, 500 Meter. Kommt hin. Ne?
Wenn überhaupt, ist egal, die liegen gut,
also ob man nicht von dort aus so ähnlich wie in Paris so sternförmig große Autostraßen zum Stadtrand hin bauen sollte, um damit sozusagen die verkehrsmäßige Infrastruktur in Köln einfach besser zu gestalten, weil das, was da jetzt ist, das sind ja lauter kleine Gassen und Sträßchen, und durch die der gewaltige Verkehr sich walzt, was natürlich eine Totalkatastrophe ist. Und dann haben die wirklich sich das ernsthaft überlegt, den Rest der Scheiße auch noch abzuhacken, ja, und zu sprengen und neue Straßen zu bauen. Das ging deshalb nicht, weil unter den alten Straßenzügen die Versorgungsleitungen gelaufen sind.
Ah.
Und da hat ihnen einer
zur
gesagt.
Zur Strafe hat er uns dann die Nord-Süd-Fahrt hingestellt.
Ne? Genau. Und wenn, hat einer gesagt, pass auf Leute, wenn wir jetzt anfangen, auch noch die Gas- und Wasserleitungen zu verlegen, wieder dahin, wo sie dann unter die neuen Straßen gehören, dann bist du erstmal 10 Jahre mit Buddeln beschäftigt. Das geht nicht. Also haben sie es dann so wieder aufgebaut, wie es jetzt aussieht. Katastrophe.
Dazu und die Nord-Süd-Fahrt. Genau. Wer Köln nicht kennt, also wer, es ist irgendwie, weiß ich, 4-5 Kilometer lange Straße, die vom Norden nach Süden, ist im Grunde eine der abgefucktesten Schneisen, die ich je irgendwo in einer Innenstadt gesehen habe.
Aber und auch nochmal für, ja.
Und man auch kommt noch nicht mal ordentlich vorwärts, wenn man ja mit dem Auto langfährt. Also es ist halt genau auch völlig für den Arsch.
Genau, aber noch etwas Schöneres, damit man auch die Stadt dann wirklich so ein bisschen schätzen und lieben lernt. Da steht dann in großen, schönen, roten Lettern auf einem über diese Nord-Süd-Fahrt gehende Passage, liebe deine Stadt.
Die kann und, ich noch nicht, ja, okay.
Doch, das steht da in riesigen Lettern, liebe deine Stadt. Und so an der Oper, am alten Schauspielhaus, das es ja auch schon seit 10 Jahren nicht mehr gibt, weil da immer noch rumgebastelt ist. Ja. Gut, also wir haben das jetzt festgehalten.
Was man auch in dem Zusammenhang ruhig mal erwähnen sollte immerhin, ist, dass damals in diesem Zuge, was du da sagst, Wiederaufbau und so, Adenauer dafür gesorgt hat, dass der soziale Wohnungsbau in Deutschland so ist, wie er ist, nämlich dass er von Privaten übernommen wird und der Staat die privaten Bauträger oder Vermieter, Verwalter, Eigentümer dafür entschädigt, dass sie niedrigere Mieten nehmen. Also damals stand zur Debatte, ob man Sozialwohnungen öffentlich baut, also ob die öffentliche Hand die baut und betreibt oder ob Private das machen, und Adenauer war der festen Überzeugung, dass Private das besser können. Mhm. Heute haben wir den Salat.
Ja, das ist ja bei Friedrich Merz auch dieser Überzeugung, und wir werden diesen Salat auch weiterhin vor der Nase haben.
Ja, also, die hätten damals eine Chance gehabt, es so zu machen wie Wien, aber die Chance gibt's heute nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr, genau, in dem Umfang, dass es
ja hilft. man müsste mal den Sozialismus ausrufen und dann könnte man das machen.
Das kannst du auch mit dem Markt machen.
Ich weiß,
was zum Beispiel so eine Kommune machen könnte, ist
ja
ohne Ende Bauland ausweisen. Dadurch würde alles andere Bauland, das vorhanden ist, im Preis so sehr sinken, dass du insgesamt billiger bauen könntest. Aber das geht halt nur einmal, weil danach rechnen alle Baufirmen damit, dass die Stadt das macht. Aber das führt zu weit raus jetzt.
Das hat auch nichts mehr mit dem Müttergenesungswerk zu tun. Ich wollte einfach nur sagen, in welcher Zeit das sozusagen entstanden ist, um einfach auch mal zu sehen, was das für eine geniale Idee war und mit welch einem ungeheuren Engagement die beiden Ladies das durchgeknallt haben einfach. Die haben gesagt, das machen wir jetzt. Und das hat funktioniert.
Was ich ja auch eigentlich das Interessante daran finde, ist, dass das von den Frauen ausgegangen ist. Also, dass die Frauen gesagt haben, ey, wir reißen uns hier die Ärsche auf, jetzt wollen wir auch mal, weiß ich nicht, 14 Tage unsere Ruhe haben oder irgendwie sowas. Das hätten die Männer ja viel früher eigentlich auch schon fordern können.
Also, absolut.
Aber absolut. Weil die Männer weinen ja nicht und darum haben sie sich dann einfach kaputt gearbeitet, ne?
Ja, genau. Ja, und also ich stelle mir das jetzt so vor, da kommen dann diese beiden Damen an und sagen, wir wollen jetzt dieses Müttergenesungswerk machen, das muss öffentlich bezahlt werden, weil die Frauen haben ja kein Geld. Und dann muss der Adenauer oder die Chefs der Krankenkassen, die es damals ja auch schon gab, die müssen irgendwie sagen, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt. Und da musst du ja, das geht ja nicht von alleine. Du musst da ja hin, du musst die ja bekneten. Ich meine, gut, du hast als Frau des Bundespräsidenten natürlich schon leichteren Zugang zu bestimmten Leuten, aber trotzdem, also das ist schon eine sehr große Leistung. Und
da kannst du ja 100-mal die Frau des Bundespräsidenten sein, wenn das Establishment deine Idee nicht gut genug findet, dann werden die dich unten halten.
Ja, aber auch das sicherlich, aber trotzdem, es ist, also wie gesagt, ich ziehe tief den Hut und die Tatsache, dass es das heute noch gibt, ja, das macht die Sache ja noch eigentlich viel größer, weil mittlerweile sind es 70 Kliniken, die für das Müttergenesungswerk tätig sind. Und insofern habe ich dann wirklich gedacht, also das war eine wunderbare Idee, genau zur richtigen Zeit. Und ich bin mal ich wage mal die These. Das ist ja an der Schnittstelle zwischen öffentlicher Fürsorge und privatem Engagement. Da gibt es natürlich auch immer Spenden, da sind die auch drauf angewiesen, auch heute noch. Aber es ist so ein bisschen, dieses Müttergenesungswerk nimmt dem Staat so ein bisschen eine Aufgabe ab.
Wie so viele Sozialträger. Der ehemalige Bundesvorstand der Arbeiterwohlfahrt hat mir in ein Mikrofon mal den Satz gesagt, die Arbeiterwohlfahrt löst das Versprechen des Sozialstaats ein. Und das machen eigentlich andere. Das macht der Paritätische genauso. Das macht auch das Müttergenesungswerk. All diese nichtstaatlichen Organisationen. Ja.
Die Frage ist jetzt, ist das gewollt und bewusst so gemacht oder hat es sich einfach so eingeschlichen oder war das sozusagen der große Plan der Gründungsväter und Mütter? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, es hat sich einfach eingeschlichen, weil wenn ich mir das Jahr 1950 vorstelle, wo das hier in der Bundesrepublik wieder losgegangen ist, ob man da, wo der Kanonendonner noch im Ohr ist, ob man da schon so weit hat denken können und sich vorstellen können, was man alles braucht, um einen solchen Sozialstaat auf die Beine zu stellen, weiß ich nicht.
Ja, man hat sich das bestimmt vorstellen können. Also die waren ja nicht blöder als wir. Die haben nur ganz andere Probleme gehabt als wir.
Ja, das meine ich ja damit, genau. Also, Sie haben andere.
Da fällt das erstmal hin, jetzt lass mal erstmal das Dach decken, damit nicht noch mehr Leute im Haus krank werden. So halt, aber ja.
Ja, genau. Aber das war eben so. Und insofern sind diese beiden Frauen, finde ich, also wirklich und also nochmals Chapeau. Und dann haben wir natürlich gefragt, was machen die eigentlich heute? Und da stellt sich dann raus, es ist mittlerweile ein Mütter- und Vätergenesungswerk. Ja, da können auch Väter hin. Und ich glaube einfach mal, dass der Sinn und die Bedeutung dieses Müttergenesungswerks heute mindestens so groß ist wie damals. Ja. Weil, also wir haben dann natürlich auch mit jemandem gesprochen, das ist ja klar. Der hat gesagt, na ja, also überlegen Sie mal, die Kinder werden groß mit den Echokammern des Internets. Die sitzen irgendwo den ganzen Tag und daddeln so vor sich hin und kriegen da ihre Infos und ihre Verhaltensmuster und ihre Werte und ihre Einstellungen mitgeteilt sozusagen und kommen damit sozusagen vollgefüttert sowohl in die Schule als auch nach Hause. Mhm. Die Eltern müssen sehr häufig beide arbeiten. Das ist ja sehr, also das ist ja im Grunde genommen der Normalzustand. Und dann müssen die aber auch noch diese Kinder irgendwie bearbeiten. Sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass diese Kinder ja das hinkriegen, was sie hinkriegen sollen. Und das ist extrem schwierig, weil du läufst als Eltern natürlich gegen eine relativ große Konkurrenz an. Das erzähle ich allen, die jetzt mittelgroße Kinder haben, die können davon ein Lied singen. Und da scheitern viele dran und die brauchen tatsächlich Hilfe. Und die Arbeit des Müttergenesungswerks hat sich heute so ein bisschen von der Erholung hin zur Therapie verändert. Also es gibt jetzt richtig therapeutische Angebote und ja Lebenshilfe im weitesten Sinne. Und jetzt tatsächlich sind es Kuren und auch medizinische Einrichtungen, die also den Müttern und Vätern eben helfen oder schlicht den Eltern helfen. Und die Frage einfach ist, ob man sich mal einen neuen Namen ausdenken könnte, weil ich das Müttergenesungswerk nach wie vor für derartig überholt halte, dass Namen. Es auch gar nicht mehr den Kern trifft, was die mittlerweile machen.
Ja, auch, weißt du, die Leute hören auch Musik von Rammstein. Klingt auch irgendwie falsch.
Das stimmt, ja.
Ich finde, es hat ja so einen Retro-Charme irgendwie. Ja, also man muss es nur lange genug Müttergenesungswerk nennen, dann ist der Name auch irgendwann wieder cool.
Es ist eine Marke, genau. So ist es, ja. Und insofern wird es natürlich bleiben. Und das haben wir auch die Leute gefragt und die sagten, oh ja, das wissen wir alles, aber es bleibt jetzt erstmal so und damit ist es ja auch gut.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 3. Februar 2025 auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.